Ja, erstmal ein ganz herzliches Dankeschön an dich, Andreas, und an dich, Marit. Soll ich doch ein Mikro nehmen?
Ja, schade.
Ich spreche schon gerne ohne Mikro. Okay, ja, ganz herzliches Dankeschön, dass ich hier sein darf überhaupt. Hat mich total gefreut. Und ja, schön, so viele Menschen hier zu sehen. Auch das freut mich total. Ich sage noch mal ein bisschen zu mir. Also ich bin Michaela Langbruch, komme aus Fellbad und bin in 2 Monaten 60 Jahre alt. Und tatsächlich freue ich mich auf meinen 60. im Gegensatz zu anderen. Und ja, das war nicht immer so, aber ich merke einfach so im Alter, wie ruhiger ich doch geworden bin und wie relaxter. Aber ich frage mich, liegt das jetzt daran, an dem Alter, oder liegt es daran, dass mein Leben sich so verändert hat? Das ist spannend. Oder ist es beides? Auch das kann möglich sein. Auf jeden Fall liebe ich es. Ich liebe es, mittlerweile zu leben. Das war nicht immer so. Ich würde jetzt einfach mal fragen, ohne dass jemand aufzeigen muss, aber jeder darf sich selber prüfen, auch so, liebst du gerade dein Leben? Ich sage einfach mal du, weil es einfacher ist, wenn wir nachher im Gespräch sind und jemand mag es nicht, dass ich ihn duze, dann sieht sich ihn auch gerne, dann sagt es mir einfach, ja? Ich finde nur, bei einem Zeugnis, bei einem Persönlichkeitsbericht, dann geht es einfach näher, wenn man du sagt. Ja, die Frage ist, liebst du dein Leben so, wie es gerade ist, mit seinen Höhen, aber auch mit seinen Tiefen, mit den Komplikationen? Ich kann sagen, vor 16, 17 Jahren hätte ich das ganz klar mit was ist Leben beantwortet. Ich kann das nicht beantworten, liebe ich mein Leben. Ich lebe einfach, fertig. Und ich möchte noch auf eine Geschichte hinkommen, gerade die ich heute Morgen erlebt habe. Ich bin heute Morgen aufgestanden, bin ein Stück weit durch den Wald gelaufen und habe im Wald eine Schaukel gesehen. Ich denke, eine Schaukel mitten im Wald, wie cool ist das denn? Okay, weiße Hose, Michaela. Wenn die Schaukel knackt, wenn der Ast nicht hält, dann stehst du gleich ganz schön dumm da. Oder du bist einfach dann in der Jeans dabei, auch egal. Ich habe mich auf die Schaukel gewagt und das hat so viel Spaß gemacht. Und ich glaube, das ist ein Stück weit Leben auch. Das ist, Gott sagt in seinem Wort, werdet ihr die Kinder wieder aus diesem engen, begrenzten, unserem starren Sein raus. Und das hat sich so cool angefühlt. Ja, am Anfang habe ich auch wirklich gedacht, hoffentlich hält der Ast, ne? Und es ging auch ein Stück weit hoch. Es war jetzt nicht, dass ich irgendwie Boden unter den Füßen hatte oder sonst wie. Nein, es ging hoch. Aber es war einfach Freiheit. Es fühlte sich nach Freiheit an. Und das, glaube ich, ist etwas, was ich jahrzehntelang gar nicht kannte. Ich bin aufgewachsen mit Enge. Ich bin aufgewachsen mit Ablehnung. Ich bin mit ganz vielen, ganz krassen Sachen aufgewachsen. Und ich möchte euch jetzt ein kleines bisschen mit in meine Geschichte hineinnehmen, um einfach zu sehen, hey, ich habe kein einfaches Leben gehabt, aber Gott kann daraus was machen. Er kann so einfach komplett alles wiederherstellen und das freut mich einfach so. Ich fange mal an, meine Mutter kommt aus einem streng katholischen Elternhaus, hat meinen leiblichen Vater, Luxemburger, kennengelernt. Sie haben dann ein Techtelmechtel gehabt und daraus bin ich dann entstanden. Gott hat zugelassen, würde ich es heute so nennen. Und dann wollte meine Mutter, weil meine Mutter wusste, wie ihre Eltern reagieren werden oder hat es geahnt, wollte mit meinem Vater nach Luxemburg rüber, konnte es aber nicht, weil sie noch nicht volljährig war. Damals war man mit 21 Jahren erst volljährig, meine Mutter war 18. Haben sie sie also an der Grenze wieder zurück. Wir brauchen die Unterschrift der Eltern, haben sie gesagt. Okay, dann ist meine Mutter zurück. Irgendwann konnte sie nicht mehr verbergen. Es wuchs, der Bauch wuchs und sie wurde dicker. Und irgendwann hat sie gesagt, jetzt muss ich was sagen. Meine Großeltern selber, eine Tante im Kloster als Ordensschwester, ein Neffe, ich will nicht falsch sagen, deswegen bin ich gerade mal am Überlegen, ein Neffe Pfarrer in Bayern, genau, also so dieser Hintergrund, meine Mutter dann ihnen das dann doch gesagt und hat auch gesagt, ja, das ist ein ganz lieber Mann, mein Vater war evangelisch, war dann nicht gesehen und meine Großeltern haben gesagt, mit dem Mann wollen wir nichts zu tun haben. Also richtig religiöser Kram nenne ich es mal. Entweder sind wir Christen und wir wollen Christus nachfolgen oder wir sind einfach nur religiös traditionell geprägt. Hatte ich jetzt so für mich dann rausgehört auch. Und ja, nein, stimmt gar nicht. Vorher hat meine Mutter noch versucht, weil sie einfach so Angst vor ihren Eltern hatten, wie sich ja nachher herausgestellt hat, kannte sie das ja auch, war es berechtigt ein Stück weit. Hat sie versucht, mich abzutreiben. Das hat sie mir irgendwann mal in einer Wut erzählt, wir haben immer wieder Konflikte gehabt, hat sie dann gesagt, wäre es doch besser gewesen, wenn die Abtreibung geklappt hätte. Die Einzelheiten erspare ich, sie hat es mir nämlich auch erzählt, wie es war. Und da sehe ich einfach, Gott wollte mein Leben. Er wusste einfach, ich soll leben, um einfach anderen ein Zeugnis zu sein auch. Und genau, meine Großeltern waren natürlich gar nicht amused, haben meine Mutter dann von Essen nach Mülheim in ein Ordenskloster geschickt. Und damals war es noch so, dass an dem Kloster eben auch ein Krankenhaus, zumindest in denen in Mülheim ein Krankenhaus und ein Kinderheim angegliedert waren. Meine Mutter hat dort bis zur Entbindung da gewohnt, gelebt, hat für die Schwestern da Strümpfe gestopft und gestrickt und so, wie sie erzählt hat. Genau, dann bin ich in dem Krankenhaus geboren und kam dann in das Kinderheim. Meine Mutter musste mit der Entbindung dann wieder raus aus dem Kloster, das war irgendwie so eine Abmachung, und ist dann nach Essen als Krankenpflegerin in die Roland-Klinik. Und ich habe meine ersten 2 Jahre in diesem Kinderheim gelebt. Ich kann tatsächlich nichts davon berichten, groß, weil 2 Jahre habe ich keine großen Erinnerungen dran. Ich habe 4 Bilder. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich aber weiß, dass mein Inneres immer geschrien hat nach meiner Mutter. Sie hat mich einmal am Wochenende besucht und das war's. Und die Zeiten damals waren eben auch noch anders. Es war einfach so, dass die ja heute eine ganz andere Einsicht, was Kinder brauchen bis zu ihrem 3. Lebensjahr. Dass heute schon ein Stück bei dem Kinderheim mehr aufgepasst wird, geachtet wird. Ich sage nicht, dass es überall so ist, aber es wird doch schon mehr drauf geachtet. Ja, also mit dieser Prägung lebte ich dann. Meine Mutter lernte meinen Stiefvater kennen. Ich durfte, und jetzt darf ich auch wirklich sagen, ich durfte dann zu der Schwester von meinem Stiefvater als Pflegekind für 3 Jahre, also sprich zwischen meinem zweieinhalb war ich da, bis 5,5 Jahren habe ich dann bei meinen damals Pflegeeltern, die dann zu meiner Tante und Onkel wurden, bin ich dann gekommen und hatte dort richtig eine coole Zeit. Also sie haben Kinder geliebt, sie selber hatten nur eine einzige Tochter, die 8 Jahre älter war als ich, und diese Tochter, ja, das war irgendwie meine Schwester auch geworden. Man sehnt sich auch danach, ne? Man sehnt sich einfach nach Liebe, nach Anerkennung, nach Geborgenheit. Ich habe keinen christlichen Hintergrund gehabt. Ich wusste nicht, wo ich wirklich meine Anerkennung, meine Geborgenheit bekomme. Und damals als Kind brauchte ich das wirklich da auch. Und da hat sich auch schon viele, viele Macken, Allüren, Heimallüren, sag ich mal, herausgestellt. Ich war schon sehr schwierig gewesen, bin eher in mich gekehrt, die einen werden rebellisch, ich bin diejenige, die introvertiert war, und das machte es dann auch nicht leichter. Dann hat meine Mutter meinen Stiefvater geheiratet und sie sind dann zusammengezogen, dann habe ich mich gefreut und habe gedacht, juhu, ich darf dort mit rein, ich habe eine Familie endlich, ne? Ich darf zu meiner Mama. Das waren so die Gedanken gewesen, aber damals war es so, dass sie noch eine kleine Wohnung bekommen haben. Ich durfte noch nicht dahin. Da kann ich mich tatsächlich dran erinnern, wie ich die Wohnung gesehen habe. draußen im Garten war, auch, jetzt kommt es gerade, eine Schaukel fällt mir gerade ein, habe mich auf die Schaukel gesetzt, da gibt es auch ein Bild von, und habe mich einfach so gefreut und war zutiefst enttäuscht, dass ich wieder nach Hause musste zu meinen Pflegeeltern, die ich ja wirklich sehr, sehr lieb hatte. Und ja, dann so ein halbes Jahr später gab es eine größere Wohnung. Ich durfte dann endlich mit zu ihnen. Das war, nannte sich dann Rückführung zu den Eltern, zur Mutter. Vom Jugendamt aus wurde ja alles vom Jugendamt auch begleitet. Und mit der Rückführung der Mutter habe ich gedacht, jetzt geht mein Leben richtig los. Jetzt wird es schön, jetzt wird alles gut. Jetzt wird alles spannend, aber nicht schön. Und auch bestimmt nicht gut. Denn meine Mutter wurde schwanger, das war gut, aber mit der Entbindung von meiner Schwester fing mein Stiefvater an, mich sexuell zu missbrauchen. Ich war gute sechs Jahre alt, 6,5, und dann fing er an. Und ich muss das im Vorfeld sagen mit dem Heim und so, weil ich glaube einfach, durch das ich ja eh keine Festigung hatte, kein stabiles Umfeld, kein stabiles eigenes Ich hatte, habe ich das so über mich ergehen lassen. Er war auch Schutzbefohlener natürlich, ich habe ihn als meinen Schutzbefohlenen eingesehen. Und natürlich war es mal wieder so, wie es oft in den Medien auch heißt, das ist unser Geheimnis, das darfst du nicht sagen. Was bei mir noch hinzukam war, das ist immer wieder, egal was ich gemacht habe, jahrelang noch, egal ob meine Mutter oder mein Vater, Stiefvater. Ich habe ihn natürlich nachher irgendwann Vater genannt, deswegen rutscht mir manchmal auch der Name Vater raus. Ich habe ihn vergeben, aber dazu kommen wir gleich noch. Wenn du das und das tust, dann musst du wieder ins Heim. Und da wollte ich auf keinen Fall hin. Da wollte ich nicht hin. Ich habe zwar keine Erinnerung dran, aber ich wollte ja nicht getrennt sein von meiner Mutter. Ich wollte die Liebe, die Anerkennung und so weiter. Ja, nach einem halben Jahr ging das Ganze dann nicht nur als sexuellen Missbrauch, sondern wirklich in reinen Vergewaltigung über. Und das habe ich dann 10 Jahre erlebt, bis zu meinem 16. Lebensjahr. Ich sage das hier mit so einer Deutlichkeit, weil ich möchte, mein Oberbegriff steht da irgendwo, schick dein Schweigen zum Himmel. Und es ist so, so wichtig, es auszusprechen. Jeder Einzelne, der vielleicht noch hier sitzt oder sonst wie, dem kann ich nur raten, sprech darüber, denn das ist das, was man uns damals beigebracht hat. Du hast zu schweigen, sonst passiert das oder das. Das darf keiner wissen. Es entehrt die Familie. Es ist so fürchterlich. Das sind einfach Lügen. Und ich glaube einfach, ich glaube an einen lebendigen Gott und ich glaube auch an den Satan, der nicht möchte, dass wir in die Freiheit kommen. Und jetzt möchte ich mal, ich habe irgendwann mal dieses, bist du bereit zu leben? Bist du befreit zu leben? Das habe ich für mich mal irgendwann so gehabt und habe gedacht, hey, das ist so cool. Das kann man so ausschmücken auch. Bist du wirklich bereit zu leben? Du kannst nur bereit zum Leben sein, wenn du befreit bist zum Leben. Und ich glaube einfach, wenn man schweigt, dann ist man nicht befreit. Dann lebt die Erinnerung, die Vergangenheit tief in einem. Dann sind die Verletzungen da. Aber wir haben einen Gott, der kann uns heilen, der kann uns wiederherstellen, der möchte es auch. Wir müssen nur den ersten Schritt tun. Und da sage ich wirklich, wir müssen. Es ist so schwer, ja, ich weiß es selber. Ich habe dann meinen Mann kennengelernt irgendwann, da war ich 20 Jahre alt, durch eine Freundin. Wir waren damals, ich sage heute, damals habe ich mich geschämt dafür, heute bin ich aus dem Schamrhythmus raus, wir waren damals schon richtig modern. Wir haben uns nämlich über, ja heute gibt es nicht mal die Zeitungsanzeigen, heute gibt es das über Internet, über eine Zeitungsanzeige hat eine Freundin zu mir gesagt, hey, sollen wir da mal mitmachen? Das war eine Vermittlungsbehörde von uns aus in Essen. Und ich habe gedacht, okay, da kennt mich eh keiner, da kann ich mitfahren. Damals habe ich in Gelsenkirchen gewohnt. Und der erste Mann, der war so schrecklich, wo ich gedacht habe, nein. Eine zweite habe ich gedacht, nein, was ist das hier, ich will nicht. Und meine Freundin Birgit, die hat auch dann irgendwann kapituliert und dann, so nenne ich es, und dann hat sie von der Börse mir gesagt, du hör mal, oder der hat mich ja gesiezt, einen habe ich noch, weil ich gesagt habe, cut, kein Bock mehr, lass das, ne? Ein, der passt bestimmt, das passt mit der Analyse und so. Und ich, okay, ich mache es noch. Ich habe ja viel aus dem, ja, ich will anderen gefallen, ich bin gehorsam. Aus diesem Rhythmus habe ich ja auch viel gemacht, ne? Gar nicht so aus dem Glauben heraus, sondern wirklich aus diesem Rhythmus heraus. Ich dachte, ja komm, lass es über dich ergehen und fertig. Habe ich gemacht und ja, mit diesem Mann bin ich jetzt 37 Jahre verheiratet. Er war nicht von Anfang an der Typ, wo ich gesagt habe, wow, der sieht cool aus, der kann mit mir gut reden und sonst was. Ich meine, ich muss auch sagen, ich war ja auch mega verschlossen, ne? Ich habe ja nicht viel von mir preisgegeben oder so, ne? Aber irgendwas war da, dass er mich auffangen konnte und ich gedacht habe, und er ließ auch nicht locker, er hat dann nach meiner Telefonnummer gefragt, dann habe ich ihm die gegeben und wir haben uns das erste Mal dann Silvester getroffen und er ist zu sich nach Hause. Ich habe mich darauf eingelassen, sogar zu ihm zu fahren, weil er gesagt hat, ich hole dich ab, ich fahre dich wieder nach Hause und ich trinke auch keinen Alkohol. Das war für mich ganz wichtig, denn ich komme nämlich nicht nur aus dieser missbräuchlichen Geschichte, sondern mein Stiefvater war Alkoholiker. Und durch diesen Alkoholkonsum, der regelmäßig bei uns war, waren ganz viele blöde Sachen auch bei uns. Also ich habe ganz viel Gewalt auch erlebt. Gewalt, Geprügel. Also einen Tag hat er mich auch wirklich fast krankenhausreif geschlagen. Und ich wollte keinen Mann, der Alkohol trinkt. Und ja, ich habe gedacht, rauchen nicht, weil bei uns wird auch ganz viel geraucht. Unsere Wohnung war nur vernebelt. Kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Aber, und eben dieser Alkohol. Also es war schon, ich bin aufgewachsen, ich würde mal so sagen, in sehr, ich nutze das Wort ungern, aber ich würde in Anführungsstrichen asozialen Verhältnissen, würde man so im Volksmund nennen. Ich weiß gar nicht, wie ich es anders beschreiben könnte. Genau. Und ja, dann habe ich meinen Mann kennengelernt, wusste in der Kennenlernphase, aber ich hatte so eine Angst vor Sexualität. Ich hatte so eine Angst vor Berührung. Wenn er hinter mir stand und kam und wollte mich berühren, bin ich zusammengeschreckt, weil ich dachte, da wäre ihr was anderes. Das wäre ein alter Trigger, war das, der mich wieder darauf hingewiesen hat, jetzt könnte was passieren, was nicht gut ist. Ich habe gelebt mit Panikattacken. Ich konnte abends nicht rausgehen, beziehungsweise sobald es dunkel wird, im Winter wird es ja schon um 4:30 dunkel. Ich hatte mir einen Hund angeschafft, mit 18 bin ich ausgezogen aus dem Elternhaus. Sobald ich raus konnte, bin ich raus. Interessanterweise, mein Opa ist zu dem Zeitpunkt im Altenheim gekommen und meine erste Wohnung war genau eine Straße nur von meinem Elternhaus entfernt. Und ja, was macht man? Man geht trotzdem wieder hin, weil es ist ja gewohnt. Alte Gewohnheiten, die können uns lähmen, die können uns beeinträchtigen. Und ich bin einfach immer wieder zurückgegangen. Zwischendurch habe ich gedacht, wie dumm bist du eigentlich? Warum gehst du da wieder hin? Erstmal verstehst du dich eh nicht mit wem. Zum anderen wirst du weiterhin betatscht, das auch noch mit 18, 19. Warum mache ich das? Ich habe mich selber nicht verstanden. Und genau, dann, und wenn ich dann schon um 16 Uhr merkte, oh, es wird dunkel, dann schlug mein Puls schon hier oben und ich habe schon gemerkt, ich muss gleich noch mit dem Hund raus, Hilfe. Aber ich habe es gemacht, irgendwie habe ich es überstanden, ich sage wirklich irgendwie. Ich habe nachts mit Licht geschlafen, heute schlafe ich im Dunkeln, ich mag es überhaupt nicht, wenn es hell ist. Da kann man gar nicht schlafen, ich weiß gar nicht, wie ich damals schlafen konnte. Aber so war mein Leben. Genau. Ja, mit meinem Mann wurde es leichter. Ich sage, nicht besser, leichter. Er gab mir Sicherheit, er gab mir Zuversicht. Ich, da wo mein Kopf voll war, wo ich Wege nicht behalten konnte, aufgrund meiner Traumata, die ich hatte, war mein Lernlevel ja ziemlich niedrig. Konnte ich mir nie Wege groß merken. Und mein Mann, den brauchte ich immer als Stütze, dass er mich zurückführte, mehr oder weniger. Damals gab es kein Google Maps. Ich wäre dankbar dafür gewesen. Und wenn ich heute gucke, ich habe gerade von dem Waldspaziergang erzählt. Ja, ich habe auch gerade einmal gedacht, findest du den Weg noch? Ja, ich habe ihn gefunden. Und ich staune immer wieder noch, dass ich so viele Anhaltspunkte sehe und denke, ah, da musst du lang und da musst du lang. Das sind Normalitäten in einem Leben von einem traumatisierten Menschen. Weil der Lernlevel ist einfach abgeschaltet. Der kann nicht mehr da sein, weil der Adrenalinspiegel viel zu hoch ist. Das möchte ich nochmal so mitgeben. Und irgendwann holte mich die Vergangenheit ein. Sie holte mich ein, indem, ich weiß nicht, ob der ein oder andere das noch weiß, vor 2010 war das, der Österreicher Fritzl seine eigene Tochter im eigenen Haus unten im Keller vergewaltigt hatte, sie wirklich eingesperrt hatte und sie hatte, ich glaube, 7 Kinder, 1 war dann schon gestorben und das 6. wurde so stark krank. Und das war in sämtlichen Zeitungen ausgeschrieben, ausgeprägt. Und jedes Mal wurde ich damit konfrontiert. Und das war eigentlich mein Zusammenbruch. Durch das auf der Arbeit die Zeitungen so ausgeschlachtet wurden, immer in der Pause, habe ich gedacht, oje, sagst du etwas dazu, dann erkennen sie dich als eine von denen. Und das wollte ich nicht, weil mein Schamlevel so hoch war, total verrückt. Fremdscham nennt man das übrigens. Mein Schamlevel war so hoch, dass ich es nicht wollte. Und sagst du nichts, habe ich gedacht, dann hast du kein Mitgefühl. Es war so verrückt, so verzwickt. Und ich glaube, das ging so 3 Wochen, wo ich irgendwann gedacht habe, boah Mist. Meine Schwiegermutter gesagt hat, Micha, die wusste davon. Mein Mann habe ich übrigens auch ganz schnell in unserer Beziehung gesagt, was bei uns zu Hause passiert ist, weil auch ich mich da für meine Familie geschämt habe und er wissen sollte auch, was los ist, gerade wegen der Sexualität. Und er war echt mega einfühlsam, kann ich nicht anders sagen, sonst hätten wir keine 2 Kinder. Und genau, dann meine Schwiegermutter hat gesagt, wenn du jetzt nicht was tust, dann tue ich was. Und mein Leben wurde immer fremdbestimmt, hatte ich das Empfinden gehabt. Und das wollte ich nicht. Ich wollte für mich selbst bestimmen und habe gesagt, okay, ich gucke, ich suche was. Und wir wohnten in Langenberg, also in Velbert auch, aber Langenberg ist ein kleiner Ort. Damals war es selbstständig, Langenberg-Rheinland. Die Langenberger sind stolz darauf, wir Langenberger. Und dann gab es tatsächlich in Langenberg eine Traumatherapeutin und die hatte ich angeschrieben und sie hat sogar zurückgeschrieben, Traumatherapeutin, die sofort geantwortet hat und hat geschrieben, sie würde mich annehmen zum Erstgespräch. Bei dem Erstgespräch sagte sie, also es ist gerade Akuttrauma, wenn sie in die Klinik gewesen sind, sie müssen damit in die Klinik, wenn sie in die Klinik gewesen sind, dann übernehme ich sie, das verspreche ich ihnen. Also es war schon vor 16 Jahren so, dass die Traumatherapeuten rar gesät waren und dass man lange warten muss. Ich meine, heute darf man gar nicht mehr drüber nachdenken. Aber es war für mich so, wo ich gedacht habe, krass. Okay, Klinik, Hilfe will ich nicht. Meine Kinder waren damals, ich glaube, der Tobi war 12. Ja, genau, der war 12 gewesen und die Große war 14 und ich wollte es nicht. Aber ich sah auch keine andere Chance mehr. Ich habe mich sofort krankschreiben lassen. Einen Tag bin ich von der Arbeit nach Hause, habe mich krankschreiben lassen, weil ich nicht mehr konnte. Habe gesagt zur Anleitung, ich muss gehen, ich kann nicht mehr. Habe ihr nicht gesagt, was los ist, habe nur gesagt, ich bin krank. Und dann bin ich in die Klinik, in eine Reha-Klinik und ganz ehrlich, ich bin dort schlimmer rausgekommen, als ich reingegangen bin. Ich war 6 Wochen in der Klinik und ich habe mich selber nicht mehr wiedererkannt. Ich bin mit Medikamenten so abgeschossen worden, weil ich gedacht, im Nachhinein denke, Hilfe. Ich bin zu Hause gewesen, wollte nicht mehr alleine einkaufen gehen, weil ich keine Gefühle mehr hatte. Meine Gefühle waren alle wie taub. Heute arbeite ich im Wendepunkt, wie Marit hat es gerade schon gesagt, und darf Menschen mit psychischer Erkrankung begleiten und sage heute, Tabletten können wirklich sinnvoll sein, wenn sie denn mit Therapie verbunden sind. Das ist meine Meinung dazu. Ich bin überhaupt kein Gegner gegen Tabletten, gegen Psychopharmaka, gegen Antidepressiva. Aber ich bin ein Gegner dafür, dass Menschen einfach nur still und lahmgelegt werden. Und das habe ich da erlebt. Es hat lange gedauert. Heute habe ich ein Wissen über diese Tabletten, dann denke ich mal, krass, dass ich überhaupt gelebt habe, dass ich für meine Kinder sorgen konnte. Krass. Ich bin mit meinem Mann im Lidl einkaufen gewesen und ich konnte nicht. Es war wirklich dieses Roboter-Feeling. Ich bin einfach nur nebenher gelaufen, ich wusste nicht, was ich tat. Also es fühlte sich so schrecklich an. Und in der Zwischenzeit hat eine Freundin von mir gesagt, du hör mal, ich kenne eine, die hat Ähnliches erlebt wie du. Möchtest du da nicht mal einen Termin mit ihr machen? Soll ich euch mal zusammensetzen? Und dann habe ich immer gesagt, ja, sie hat es ein paar Mal gesagt. Ich immer, ja. Ich war nicht bereit. Ich wollte gar nicht drangehen an die Geschichte. Ich hatte Angst. Ich glaube, ich hatte Angst. Angst, was könnte nochmal passieren? Angst vor der Vergangenheit. Und irgendwann, ich sehe es nur heute, ich stand auf dem Laufband mit ihr, hatte in der Zwischenzeit dann gedacht, ich muss ja mal ein bisschen Sport treiben, weil diese Psychopharmaka, die ging dann auch aufs Gewicht. Zum einen erzählen die in der Klinik ja, sie können davon dicker werden, dann ist man automatisch auch so, ach ja, man wird ja automatisch dick davon, dann ist es auch egal, was ich esse, so war mein Kopf dann auch gewesen, noch dazu total verrückt. Und genau, dann stand ich da und dann habe ich zu ihr gesagt, du, hör mal, Agi, mach mal einen Termin mit ihr. Lass uns mal einen Termin machen. Ja. Was ich nicht berücksichtigt habe, Gott hat sein Timing. 3 Tage später hatte meine Freundin Geburtstag, die Agi, und hat das erste und einzige Mal zu diesem Geburtstag diese Person mit eingeladen gehabt. Das war so verrückt. Die Person war da, sie hat im Garten gefeiert, ich bin so im Garten gegangen und dann hat sie sich vorgestellt und ich, okay, denk, sie hat mich in den Hauskreis eingeladen. Wer nicht weiß, was ein Hauskreis ist, da treffen sich Menschen einfach zum Bibellesen, über Wort sprechen und Austausch haben. Und dann bin ich zu ihr in die Wohnung und habe gesagt, sag mal, ist das die? Ach so, ja klar, ihr war es gar nicht bewusst. Okay, damit hatten wir unseren ersten Kontakt gehabt. Und dieser Kontakt hat mir die Augen geöffnet, dass ich nicht alleine bin. Dass es Menschen gibt, die Ähnliches erlebt haben, die, durch das sie darüber gesprochen haben, einfach in eine Freiheit hineingekommen sind. Und das tat mir gut. Einfach mal zu sehen, hey, da gibt es Menschen, nicht nur ich, da gibt es einige von. Ja, in der Reha haben sie gesagt, jede dritte Frau und jeder sechste Mann wird in ihrem Leben sexuell missbraucht. Das wurde uns da schon gesagt. Aber das ging nicht nah. Das war eine Zahl. Aber da jetzt jemand persönlich zu treffen, das war was anderes. Und diese Person zu sehen und zu wissen, hey, die hat Ähnliches erlebt und die hat eine Ausstrahlung, die hat etwas, was ich auch haben möchte, das war was ganz anderes für mich. Ich gedacht habe, krass. Wir kamen ins Gespräch, sie hat mir von Jesus erzählt und ich habe gedacht, ja, ist klar. Damals ging ich in die katholische Kirche, habe einfach nur alles so gemacht, wie man es eben macht. Ich habe ganz viel mitgewirkt auch. Ich habe Kommuniongruppen mitgeleitet, ich habe Taufkreise begleitet und dergleichen. Aber ich habe nicht verstanden, wer Jesus wirklich ist. Ich habe ihn dort am Kreuz gesehen, den Hängenden, den Toten. Aber ich habe niemals mitgesehen oder erlebt, wie er mir einmal gezeigt hat, mit seinen durchbohrten Händen und ich so einen Impuls hatte, wie ich seine Stimme wirklich so innerlich gehört habe, hey, was kann ich denn noch tun? Ich habe alles getan für dich, mehr kann ich nicht tun. Ich habe für dich alles gegeben. Das habe ich damals nicht gekannt, das habe ich nicht erlebt. Das wusste ich einfach nicht. Und ja, dann habe ich irgendwann die Klarheit gehabt, dass ich auch dieses Übergabegebet sprechen möchte. Auch wenn ich nicht wusste, was das überhaupt ist. Und ich habe es getan. Ich habe nichts erlebt. Es war nicht da irgendwie so ein tolles Gefühl oder innerlich Wärme oder sonst irgendwas, wie der eine oder andere dann später mal gesagt hat. Nein, es war gar nichts. Es war gar nichts. Ich habe einfach nur gedacht, ich kann ja sowieso nichts mehr. Ich bin am Ende. Was soll ich denn? Ich habe damals noch zu der Zeit im Bett so standardmäßig das Vaterunser gebetet. Auch das habe ich irgendwann aufgehört zu beten. Aber genau in dem Zeitpunkt kam Gott. Genau in dem Zeitpunkt hat er sich mir offenbart. Und da hat er sich mir als den lebendigen Gott offenbart. Und das ist das Coole daran. Ja, und mit dem, ich sage Ja zu Jesus, fing es dann an, dass mein Mann irgendwann gesagt hat, ich bin anders geworden. So nach einem circa halben Jahr fing er an und sagte, irgendwas ist anders. Er wusste es. Ich habe angefangen, ja auch die Bibel zu lesen. Ich habe mir natürlich viele Bücher gekauft, habe die überall rumliegen lassen. Die ganze Bude war voll. Es war irgendwann so nervig für meinen Mann, dass wir eine halbe Ehekrise bekommen haben. Das möchte ich hier nicht verheimlichen. Ich dann so wütend war, weil mein Herz war voll. Das, was Marit gerade gesagt hat. Mein Herz war voll. Mein Mund ging über. Ich wollte, dass mein Mann genau das erlebt, was ich jetzt gerade erlebe. Und er, bloß nicht. Ich bin Atheist. Ich glaube nicht. Ja, wenn mein Leben vorbei ist, dann ist es vorbei. Ping. Okay. Tat mir weh. Tat mir so weh, weil ich einfach dachte, hey, das kann es nicht sein, dass du das glaubst. Ich habe es doch gerade erlebt. Ich weiß doch, was los ist. Ja, gut. Aber er sagte, also irgendwie, früher war dein Glas, jetzt muss ich mal nachdenken, halb leer, jetzt ist es halb voll, jetzt ist es voll. Er hat gemerkt, was bei mir verändert hat. Ich bin ziemlich schnell auf Bibelstellen gestoßen, die mir Vergebung gezeigt haben. Wo ich gedacht habe, Vergebung. Nee. Nicht mein Wort. Wem soll ich vergeben? Die müssen mir vergeben. Die müssen Reue zeigen. Nicht mein Wort. Okay, später habe ich erkannt, dass Vergebung, die Bibel an sich ist Vergebung. Jesus hat uns vergeben. Die Bibel sagt, er hat uns vergeben und das durfte ich erleben auch. Ich bin so oft auf dieses Thema gestoßen. Ich habe gedacht, besteht dieses Buch nur daraus? Ich hätte es am liebsten innerlich an die Wand geklatscht. Wirklich, so wütend war ich. Aber, jetzt kommt es wieder durch mein religiös geprägtes auch, manchmal hat es ja auch einen Vorteil, muss ich ehrlich sagen, hatte ich Ehrfurcht davor und habe gedacht, nein, das kannst du nicht tun. Ich glaube, ich hätte es wirklich getan. Ich wollte ja gehorsam vor Gott auch sein. Genau. Und dann irgendwann habe ich dann begriffen, okay, so geht es nicht weiter. Du drehst dich im Kreis, meine Therapeutin, also als ich aus der Reha kam, hat sie mich wirklich übernommen. Meine Therapeutin hat auch ganz schnell gemerkt, irgendwas ist anders an mir. Meine Therapeutin hat gesagt, ich soll vergeben. Ich habe gedacht, vergeben? Nein. Irgendwann habe ich gedacht, so, jetzt mache ich es. Ich fahre jetzt zu meinem Stiefvater, weil ich wusste genau, es gibt so viele Leute, denen ich vergeben muss. Es ist ja nicht nur mein Stiefvater, es war meine Mutter, es war mein leiblicher Vater. Es waren einige Bekannte und vor allen Dingen mir selbst. Aber dazu gleich. Ich bin zu meinem Stiefvater gefahren, 90 Kilometer, habe eine damalige Freundin mitgehabt. Ich habe so gebibbert. Ich habe gedacht, oh nein, aber ich will irgendwie in die Freiheit kommen. Ich habe nämlich gemerkt und gewusst, hey, ich trage immer den Rucksack der Vergangenheit mit mir rum. Ich war an Stellen, wo ich Angst hatte, meinen Eltern zu begegnen, wo ich ein Auto gesehen habe, was genauso aussah, was weiß ich, ein roter Kadett hatten wir damals gefahren, da könnten sie sein, obwohl es Irrsinn war. Nein, warum sollten sie heute einen Ausflug an die Münchner Brücke machen? Solche Sachen waren da. Und das wollte ich nicht mehr. Ich bin da hingefahren, bin hochgegangen, habe zu meiner Freundin gesagt, in 10 Minuten bin ich wieder unten. 10 Minuten, länger brauche ich nicht. Okay, ich bin hoch. Damals war er bettlägerig, er hatte einen Abszess zwischen Speiseröhre und Luftröhre gehabt, zudem ein Krankenhauskeim. Und dadurch musste ich mir irgendwie alles anziehen, hier so Schutzkleidung anziehen. Und bin da rein und konnte ihn schon sehen, aber er mich noch nicht. Er wusste ja jetzt auch nicht, dass ich komme. Er lag da, guckte nach oben und ich glaube, das war ein Moment, den Gott mir geschenkt hat, damit ich Ruhe und Sicherheit bekomme. Das war so cool, da fühlte ich mich einfach, ja, sicher. Ich fühlte mich, ich habe das Zepter in der Hand und so war es auch. Ich bin überzeugt, dass Gott mir da wirklich das Zepter in die Hand gegeben hat, damit ich in die Freiheit komme. Ich bin dahin, er war ganz überrascht. Ich habe ihm gesagt, hallo, ich bin hier. Ich bin hier, weil ich dir vergeben möchte. Ich habe es beim Namen genannt. Ich möchte dir vergeben, was du an mir getan hast, den ganzen Gewalt. Ich habe erst mit der Gewalt angefangen. Ich habe mit dem Prügel angefangen. Ich habe mit den Worten angefangen, die er mir gesagt hat. Und danach habe ich mich auch getraut, weil ich wusste, ich muss es aussprechen. Und die Vergewaltigung, habe ich zu ihm gesagt, und ihm liefen die Tränen. Und ich habe gedacht, er bereut. Er hört schon raus, ich habe gedacht. Ihm liefen die Tränen. Er konnte sich ja nicht bewegen. Er bat mich, dass ich ihm die Tränen wegwischte. Ich habe es gemacht. Es fühlte sich richtig doof an. Auch da bin ich über meine eigene Grenze gegangen. Damals war ich noch nicht in der Freiheit, heute würde ich es nicht mehr machen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber damals war ich noch nicht so weit. Und wir haben gesprochen. Wir haben uns richtig ausgesprochen. Und als das soweit war, wo ich gedacht habe, so, jetzt reicht's, ich habe ihm von Jesus erzählt, ich habe ihm gesagt, warum ich da bin. Ich habe gesagt, ich bin nicht alleine hier. Ich bin hier, weil ich Jesus kennengelernt habe und weil ich nicht mehr meine Vergangenheit als Rucksack mitnehmen möchte und weil ich möchte, dass ich frei bin, aber auch, dass er frei ist. Das habe ich ihm gesagt. Und ganz zum Schluss, ich wusste nicht, wie lange ich da war, ganz zum Schluss sagte ich so, dann gehe ich jetzt mal. Weil er sagte auch so zu mir, ja, aber missionieren brauchst du hier nicht. Ich wollte gar nicht missionieren. Er sollte nur das hören, was ich erkannt habe. Ich wollte gerade gehen. Dann sagt er, du, eine Frage habe ich aber trotzdem noch. Und ich drehe mich um nochmal und sage, ja, ein bisschen Spaß hattest du doch trotzdem, oder? Ein bisschen Spaß hattest du aber trotzdem, oder? Hey, Lieben, das war der Punkt, wo hätte alles zusammenbrechen können in mir, weil ich gedacht hätte, was bist du für ein A-Punkt-Punkt? Ganz ehrlich, es war nicht. Ganz ehrlich, ich habe Gottes Stimme gehört, wie er zu mir echt so den innerlich gesagt hat, denn sie wissen nicht, was sie tun, was sie sagen, wie Jesus am Kreuz hing, wo er es gesagt hat. Ich habe das so richtig gehört und habe nur gesagt, nein, und konnte gehen. Jetzt hat ja meine damalige Freundin unten im Auto gewartet. Ich musste mich ausziehen, ich musste die Treppen runter. Ganz viel Zeit eigentlich, wenn es mich wirklich getroffen hätte, ganz viel drüber nachzudenken. Es war nicht, dass ich bewusst stopp oder sowas, was man in der Psychiatrie oder so gelernt hat, gesagt habe. Nein, es war nicht in mir, es lebte nicht in mir. Es lebte nicht in mir, weil Jesus mich da frei gemacht hat, durch dass ich ihm die Vergebung zugesprochen habe. Ich bin runtergegangen und ich fühlte mich richtig frei. Ich habe keinen Ton darüber verloren. Sie hat mich gefragt, und wie war's? Ich sagte, war cool, war gut, ich fühle mich gut und es war nicht, ich hatte auch nicht den Wunsch zu sagen, das und das hat er gesagt. Es lebte einfach nicht mehr in mir. Und sie sagt dann, weißt du eigentlich, wie lange du oben warst? Mach ich, nö. Es waren 55 Minuten. 55 Minuten, die sich nicht danach anfühlten. Es war so krass. Ja, und damit merkte ich einfach so, ich bin gelöst, ich bin frei. Aber ich bin freier. Es war noch nicht alles. Das, was mir richtig viel Probleme gemacht hat, war meine Mutter zu vergeben. Meine Mutter, die mich aus meiner Sicht damals im Stich gelassen hat, die sich hätte mehr bemühen müssen können, etc. Heute kenne ich ihre eigene Geschichte und weiß einfach, jeder Mensch trägt seine eigenen Geschichten auch mit sich. Das ist zwar nicht, dass sie einen Freiverstand haben, etwas zu unterlassen oder so zu handeln, wie sie handeln, aber mir hat es geholfen, auch ein Stück weit meine Mutter zu kennen. Und wenn ich heute überlege, ich habe sie vor 3 Jahren rüber nach Langenberg geholt, um sie adäquat zu versorgen. Sie geht in die Tagespflege und wir haben ein richtig gutes Verhältnis. Manchmal merke ich immer noch so einen ganz Hauch Triggerpunkte, ja, dann werde ich auch ein bisschen ungeduldig, dann werde ich auch ein bisschen sauer. Aber es ist nicht so, dass ich über meine Grenzen gehen muss, dass meine innerlichen Grenzen jetzt stark belastet werden, das ist nicht der Fall. Und da denke ich, das kann nur Gott machen, das hätte ich mir niemals vorstellen können. Wir, die wir uns immer gezofft haben. Unser Sohn hat damals mit 6 Jahren gesagt, warum fährst du eigentlich noch zu Oma? Warum fährst du da eigentlich hin? Ihr zankt euch doch eh immer. Mit 6 Jahren hat er es gespannt. Also von daher, aber Gott schenkt Freiheit. Ja, dann habe ich gedacht, okay, wenn es bei meinem Stiefvater jetzt so cool war, jetzt meist bei meiner Mutter auch. Und dann habe ich es gemacht, habe ihr gesagt, ich vergebe dir. Und all das, habe es ausgesprochen. Und beim nächsten Kontakt war es wieder da. War meine Wut wieder da. Sie begreift auch gar nichts. Warum versteht sie das nicht? Und dergleichen. Ich dachte, okay, Herr, ich habe ihr vergeben. Ich habe ihr vergeben. Gott, ich muss doch nicht 1000 Mal vergeben. Okay. Ich habe das losgelassen. Aber mit jedes Mal und auch so waren immer noch so Punkte, ob ich sie gesehen habe oder nicht. Es war einfach nicht drin. Dann habe ich gedacht, okay, ich muss es vielleicht nochmal aussprechen. Ich habe es nochmal ausgesprochen. Gleiches Schema. Ich habe gedacht, es kann es doch nicht sein. Warum wirkt es bei meinem Stiefvater und bei meiner Mutter nicht? Es gibt es doch nicht. Dann irgendwann hatte ich für mich die Erkenntnis, hey, die Mutter ist das engste Familienmitglied. Wir sind von Geburt an, von Zeugung an mit ihr eins. Wir sind eins. Und dass das schwer ist, das ist klar. Und dann hat Gott es aber geschenkt, dass ich irgendwann abends mal einen Film mir angeguckt habe. Ich weiß heute noch, die Orangenpflückerin. Und dann gab es da eine Szene, wo eine Frau ein Bild von sich und ihrer Tochter hochhielt. Und in dem Moment merkte ich Freiheit. In dem Moment merkte ich einfach, meine Mutter hat mich geliebt. Auf ihre Art und Weise, wie sie es konnte. Da war der Moment. Den habe ich mir irgendwann abends sehr spät angeguckt. Da war mein Impuls. Da merkte ich, ich will es meiner Mutter sagen. Nee, du kannst jetzt nicht anrufen, das geht nicht. Ich habe sie am nächsten Morgen um 8 Uhr angerufen und habe gesagt, Mama, ich weiß, es tut dir jetzt bestimmt nochmal weh zu hören. Aber jetzt bin ich durch. Ich möchte dir nochmal sagen, ich vergebe dir. Ich vergebe dir all das, was du getan hast. Ich habe begriffen, du hast mich auf deine Art und Weise geliebt, so wie du es konntest. Und da war der Punkt wirklich, wo ich durch war, wo ich wirklich gemerkt habe, hey, ja, das hat Gott geschenkt. Das war so cool, denn mein Leben war ja auch geprägt wirklich von Ablehnung. Ich habe mich ja dauerhaft abgelehnt gefühlt, weil ich habe ja auch Ablehnung erlebt. Ich habe Ablehnung von Geburt an erlebt, durch die Abtreibung, durch den Heimaufenthalt, durch, dass meine Mutter, die wusste von den Vergewaltigungen, sie hat uns gesehen und sie konnte nicht anders wohl. Nein, es ist, ich würde jedem raten, da reinzugehen und zu sagen, hey, was ist hier los, klar. Aber ich möchte einfach, ich wollte sie immer verstehen, warum hat sie das gemacht? Es war Mist, es war Bullshit, so nenne ich es immer, klar. Aber es war vergangen, ist Vergangenheit jetzt und sie konnte einfach nicht anders zu dem Zeitpunkt. Und Gott hat da so viel Klarheit reingeschenkt, dass ich nur sagen kann, Halleluja. Ich habe ein Lied gehört, jetzt muss ich mal gucken, ob ich noch was vergessen habe. Denn das möchte ich nicht. Genau. Ich habe ein Lied gehört, damals in meiner Zeit, wo ich gerade angefangen habe, so Jesus zu vertrauen, dem Wort zu vertrauen. Und dieses Lied, das hat mich zu Tränen gerührt. Wenn ich darüber nachdenke, fange ich wieder an, kommen schon wieder die Tränen. Also ich bin in der mittlerweile bin ich Seelsorgerin und christliche Beraterin. Aber meine Klienten, die wissen es auch schon, dass bei mir öfters mal der Tränenfluss ansteigt. Ich spüre das dann auch immer, so wie jetzt gerade. Das ist nicht Tränen der Trauer, sondern es sind Tränen der Freude. Tränen der Freude und der Dankbarkeit, was Gott einfach aus einem Leben machen kann. Und er kann das nicht nur bei mir machen und er will das nicht nur bei mir machen, er will es bei jedem machen. Bei jedem von euch, der jetzt hier ist. Und dieses Lied sagt, du bist kein Zufall. Du bist keine Laune der Natur. Gott wollte dich genau jetzt und hier mit deinem Aussehen, mit deiner Größe, mit deiner Kleine, mit deinem Korpulentsein, mit deinem Schmalsein. Ich habe gestern in der Sauna, das hätte ich mir nie träumen lassen, dass ich einmal freiwillig alleine mit meinen damaligen Panikattacken in einem Wald gehe, wie heute Morgen, oder alleine in die Therme, je nach Driburg-Therme gehe, alleine. Was mache ich alleine? Nein, es war einfach nur schön. Ich habe einen Urlaubstag gemacht. Das hätte ich mir nie vorstellen können, alleine in eine Sauna zu gehen. Da habe ich eine Dame gesehen, die wog vielleicht nur 45 Kilo. Ich denke, auch sie wird ihr Päckchen zu tragen haben und mir tat es einfach so leid. Und ich habe für sie gebetet. Und ich hoffe einfach, dass Gott sie anrührt. Und dieses Lied, das möchte ich einfach jetzt auch so, dass Andreas und Marit das spielen. Und gerne stehe ich nachher auch nochmal für Gespräch, für Gebet oder eben auch für Fragen bereit. Ihr dürft fragen, was ihr wollt.